Ich nehme Sie mit auf eine Reise. Eine Reise beginnt im Land der aufgehenden Sonne. Dann ziehen wir weiter nach Indien, streifen die arabische Halbinsel und landen im Westen, wo die Sonne untergeht, und diskutieren aber über den kühlen Norden, in der die große Dunkelheit herrscht. Und wie die verschiedenen Weltanschauungen mit dem Leid umgehen. Es ist reduziert, weil ich auch das nicht in meinen 12 bis 15 Minuten schaffe. Aber die groben Gesichtspunkte, die schaffen wir, denke ich. Und die groben Gesichtspunkte sind folgende. Wir fragen kausal, woher kommt das Leid? Was ist die Antwort der jeweiligen Weltanschauung? Teleologisch, gibt es ein Ziel für das Leid und wenn ja, welches? Die justiziale Frage ist, inwieweit gibt es einen Anspruch auf Gerechtigkeit und Wiedergutmachung? Theologisch, inwieweit verhält sich irgendeine Form von göttlichem Wesen zum Leid und was bedeutet das über dessen Eigenschaften? Und die emotionale Frage ist, wie finde ich Trost? Gibt es dafür eine Antwort innerhalb der Weltanschauung? Wir starten im Land der aufgehenden Sonne. Karma ist so ein großes Schlagwort. Karma ergibt sich aus den Handlungen, die ich bisher getan habe. Und Leid ist eine Art Folge davon. Karma bedeutet aber auch, das Universum, die Welt an sich, ist bestrebt zu einem Gleichgewicht aus Gut und Böse, Hell und Dunkel, wie im Kreis, Schwarz und Weiß. Und am Schluss des Lebens oder über des Lebens hinaus gibt es einen ausgeglichenen Nullpunkt. Das heißt, wenn mir viel Gutes im Leben passiert ist, dann wird mir viel Schlechtes passieren. Und wenn mir viel Schlechtes im Leben passiert ist, kann ich die Hoffnung haben, dass mir viel Gutes passiert ist. Der Ausgleich von Yin und von Yang. Und dieser Ausgleich ist unausweichlich. Östliche Philosophie, Zen-Buddhismus. Moral ist in diesem Fall nur eine Illusion. Ziel ist es, und da sind wir schon beim Buddhismus, eins zu werden. Eins zu werden mit dem Unpersönlichen. Letztendlich eine Form von Auflösung. Wir kennen dieses Wort Nirvana, da soll es hingehen. Und im Nirvana ist dann nichts mehr. Das ist das Ziel. Die buddhistische Gesellschaft in Deutschland schreibt, das letztendliche Ziel des Buddhismus ist theoretisch das Erreichen des Nirvanas, des Nichts, da in diesem Zustand der endlose Kreis des Daseins, in welchem das Leid so charakteristisch ist, wirklich endet. Das Leid des Menschen ist das Ergebnis von Ignoranz und Begierde. Um das Leid zu beenden, muss Ignoranz aufgehoben werden und die Begierde durch den edlen achtfachen Pfad kontrolliert werden. Rechte Gesinnung, Achtsamkeit, Sprechen, Tun, Lebensführung, Anstrengung, rechtes Streben, Trachten und Konzentration. Alles Leben ist Leiden. Es hat eine Ursache und die Aufhebung ist letztendlich die Durchbrechung dieses Pfades der Wiedergeburt hinein ins Nichts. Kausal, woher kommt das Leid? Aus Ignoranz und Begierde. Das Ziel ist schwer zu beschreiben, wenn das Ziel nichts ist, aber ich glaube, es fällt auch östlichen Philosophen schwer, das so genau zu beschreiben, wohin es geht. Justizial, der Anspruch auf Gerechtigkeit ist die Strafe der Reinkarnation. Also es geht weiter, man geht nicht ins Nirvana. Ein göttliches Gegenüber wird nicht mitgedacht und emotional behalte ich es mir vor, eine Antwort drauf zu finden, weil ich nicht in dieser Kultur, in dieser Gesellschaft lebe. Der Atheismus kommt meist in Form des materialistischen Naturalismus. Einer, der mittlerweile, muss man sagen, der prominenten Atheisten gewesen ist. Mittlerweile spricht er sich für ein kulturelles Christentum aus, ist auch ganz spannend, ist Richard Dawkins, Evolutionsbiologe aus Oxford. Und der hat diverse sehr spannend zu lesende Bücher geschrieben und 98 schreibt er Folgendes. Das Leiden hat in der Natur jedes Jahr ein Ausmaß, das alle erträglichen Vorstellungen übersteigt. In der Minute, in der ich diesen Satz niederschreibe, werden Tausende von Tieren bei lebendigem Leibe gefressen. Andere laufen bebend vor Angst um ihr Leben. Wieder andere werden langsam von innen heraus durch gefräßige Parasiten zugrunde gerichtet. Das Universum, das wir beobachten, hat genau die Eigenschaften, mit denen man rechnen kann, wenn dahinter kein Plan, keine Absicht, kein Gut oder Böse steht. Nichts außer blinder, erbarmungsloser Gleichgültigkeit. Woher kommt das Leid? Es ist nun mal die Beschaffenheit des Universums und dieser Welt. Als Biologe würde er sagen, das Ziel des Leidens ist es, das Schwache auszusondern, Survival of the Fittest, damit das Starke überlebt und erhalten bleibt. Ein Anspruch auf Gerechtigkeit gibt es nicht. Ein göttliches Wesen wird nicht mitgedacht. Wie man dort emotional Trost finden kann, ist eine echte Herausforderung, gerade in unseren Breitengraden. Was die östliche Philosophie und der Naturalismus gemeinsam haben, ist, dass sie sagen, das Böse ist eigentlich eine Illusion. Wir empfinden es, ja, aber eigentlich müssten wir uns davon befreien. Der Islam, wir kommen auf die arabische Halbinsel, hat so ein geflügeltes Wort, Inshallah. Es wird oft übersetzt mit so Gott will, es heißt aber auch, Allah ist gnädig, wem Allah gnädig ist. Denn im Islam gibt es keinen freien Willen, sondern nur den Willen Allahs. Das Böse wird natürlich auch begründet. Es ist letztendlich eine Form von Teufel, ein gestürzter Engel Gottes. Aber Gott nutzt diesen Engel, um das Böse in der Welt zu lenken oder hineinzubringen. Alles, was mir passiert, ist letztendlich von Allah gesteuert und sein Wille, das Gute und das Böse. Eine kurze Geschichte dazu. Als in Afghanistan noch diverse Nationen waren und versucht haben, Demokratie hineinzubringen, gab es unter, arabischen Polizisten eine Art Training, wo sie in einen Pool hüpfen mussten, mit Kleidung durchschwimmen und auf der anderen Seite wieder rausklettern. Und die ersten Polizisten sind hineingehüpft, haben sich mit Mühe und Not auf die andere Seite geschlagen, sind wieder raus. Und ein Polizeianwärter ist hineingehüpft und hat sich mit seiner nassen Kleidung sinken lassen. Der britische Ausbilder ist nach einer Weile hinterhergesprungen, hat ihn rausgeholt, mit Mühe und Not hat er überlebt. Und er hat ihn dann gefragt, warum hast du es überhaupt nicht probiert, auf die andere Seite zu kommen? Und er meinte, wenn Allah gewollt hätte, dass ich heute und hier sterbe, dann hättest du mich nicht rausgeholt. Aber Allah wollte, dass ich lebe und deswegen hat Allah dich genutzt, damit ich lebe und hat mich wieder herausgeholt. Das ist Determinismus, das ist Allahs Wille, der allumfassend ist und alles bestimmt. Woher kommt also das Leid? Es ist in jedem Fall Allahs Wille. Das Ziel wird oft als Prüfung angesehen oder das Ziel ist nun mal, dass Allahs Wille durchgeführt wird, dass er geschieht. Ein Anspruch auf Gerechtigkeit als Mensch habe ich nicht. Und Allah als Gott, der allmächtig ist und allumfassend, ist das Gegenüber. Und Leid ist ein Zeichen für seine Macht oder für ein Strafgericht für meine Taten. Und emotional ist es so, dass Muslime in der Gemeinschaft und im Gebet Trost finden. Das Judentum, wir gehen wieder ein Stück nach Westen, das Judentum hat einen sogenannten Tu-Ergehen-Zusammenhang. Ich tue etwas, ich halte mich an die 10 Gebote und entsprechend ergeht es mir gut. Ich tue die 10 Gebote nicht, ich stehle, ich lüge, ich missbrauche und entsprechend ergeht es mir oder werde ich gestraft. Psalm 40 sagt Folgendes. Denn es haben mich umgeben Leiden ohne Zahl. Meine Sünden haben mich ereilt. Ich kann sie nicht überblicken. Ihre sind mehr als Haare auf meinem Haupt und mein Herz ist verzagt. Das Judentum sagt, Leid ist eine Konsequenz meiner eigenen Taten und Sünden. Manchmal gar nicht mehr so sehr Strafe, sondern mehr Konsequenz dafür. Und das, was das Judentum macht, es zieht die Verantwortung für das Leiden ganz ins Diesseits, heraus aus dem Jenseits. Und sagt, wir sind schuld. Wir haben es verbockt und Gott hat die Welt so eingerichtet, dass wir jetzt die Konsequenzen zu tragen haben. Auch wenn diese bitter sind. Die Frage, mit der trotzdem das Alte Testament ringt, ist die Frage nach dem schuldlosen Leid. Hiob ist einer derer, ist ein Buch im Alten Testament, was damit ringt, wo ein Gerechter leidet und es werden viele Fragen gestellt. Es lohnt sich sehr, da mal hineinzublicken. Das Spannende am Judentum ist, man ist dem Leid nicht mehr hilflos ausgeliefert. Ich selbst kann mein Leben in die Hand nehmen und bestimmen und sagen, es soll mir so oder es soll mir so ergehen. Die äußeren Rahmenbedingungen sind gesetzt. Woher kommt also das Leid? Es ist das Handeln des Menschen. Das Ziel des Leiden ist eine gerechte Strafe, eine gerechte Strafe. Justizial, Leid ist die Strafe für die eigenen Handlungen. Theologisch, Segen und Fluch sind aktive Handlungen Gottes. Und emotional, die Ursache des Leidens ist geklärt im Judentum. Und Gerechtigkeit wird gewährt. Das ist gerade für ein Volk, was in vielen Stellen versklavt wurde, eine zentrale Frage. Die Frage nach erlebtem Leid, nach erlebter Ungerechtigkeit und die Frage nach, wann wird mir Gerechtigkeit widerfahren? Wir sind im Westen angekommen. Ich lese einmal C.S. Lewis, den wir vorhin auch schon gehört haben. Die christliche Antwort, dass wir unseren freien Willen dazu gebraucht haben, sehr schlecht zu werden, ist so wohl bekannt, dass sie kaum erwähnt zu werden braucht. Diese Lehre aber zu wirklichem Leben zu erwecken, in den Köpfen moderner Menschen und auch moderner Christen, ist sehr schwer. Das Spannende, finde ich, am Christentum ist, dass es wie im Judentum kein Leugnen, Reduzieren oder Abtun von Schmerz und Leiden gibt. Schmerz ist real und das Böse ist nicht gewollt. Also Unfruchtbarkeit, Tod, Verleumdung, Mord, all das kennt Gott. Tränen und Leid sind für ihn und für Christen keine Überraschung, sondern Teil des Lebens. Und doch ist die Geschichte eine andere. Sie beginnt im Judentum, dass Gott die Welt gut gemacht hat und der Mensch zu seinem Ebenbild, seinem Gegenüber geschaffen wurde und deswegen fähig ist zu leiden, zu lieben und mitzufühlen. Und der Sündenfall ist die Abkehr von Gott und der Beginn des Bösen. Und dieses Böse umfasst den Menschen nun voll und ganz. Alexander Solzhenitsyn schreibt im Gulag-Archipel, wenn es nur so einfach wäre, wenn es nur böse Menschen gäbe, die irgendwo heimtückisch böse Taten begehen und die man einfach nur vom Rest von uns trennen und zerstören müsste. Aber die Trennlinie zwischen Gut und Böse verläuft durch das Herz eines jeden Menschen. Und wer ist gewillt, einen Teil seines Herzens zu zerstören? Gott hätte diese Welt auch anders schaffen können, ohne freien Willen. Es hätte auch so aussehen können, dass wenn ich hier ein Stück Holz hätte und das einen von ihnen gegen den Kopf werfe, dann könnte Gott im Laufe des Fluges des Holzes dieses Stück Holz so verwandeln, dass anstatt eines gespaltenen Schädels wunderschöne Gänseblümchen sich über sie ergießen. Oder wenn ich Schimpfwörter durch den Raum brülle, könnte Gott meine Schallwellen so verändern, dass bei ihnen nur Komplimente ankommen. Aber das wäre keine Freiheit mehr. Es gäbe keine Möglichkeit echter Liebe, eines echten Gegenübers, einer Ebenbildlichkeit. Und was ist das Ziel? Ich nehme nur ein paar wenige von verschiedenen Varianten heraus, wie das C.S. Lewis. Gott flüstert in unseren Freuden, er spricht in unserem Gewissen, in unseren Schmerzen aber ruft er laut. Sie sind sein Megafon, eine taube Welt aufzuwecken. In der Welt, in der wir leben, versucht Gott durch das Leid, durch die Fragen, die wir haben, an unser Herz zu klopfen und zu sagen, es gibt noch mehr als das. Oder in Pardon, ich bin Christ, wenn wir in uns selbst ein Bedürfnis entdecken, das durch nichts in dieser Welt gestillt werden kann, dann können wir daraus schließen, dass wir für eine andere Welt erschaffen sind. Eine Welt, die eben nicht mehr gebrochen ist. Daher kausal, woher kommt das Leid? Von der grundlegenden Gebrochenheit des Menschen und umfassend auch der Welt. Theologisch das Ziel, es kann ein Hinweis auf Gott sein und dass es mehr gibt und dass wir uns auf den Weg machen. Justizial, es wird zukünftige Versöhnung geben und Gerechtigkeit, die Gott einmal, wenn er kommt, der sogenannte jüngste Tag, herstellen wird. Manches erleben wir auch heute an Versöhnung oder an Heilung, aber vieles ist erst für später aufgehoben. Theologisch, Gott wird Mensch. Und das ist das Einzigartige am Christentum, dass Gott selbst ins Leid hineinkommt, mitleidet, Leid erträgt und durch die Auferstehung, die wir an Ostern feiern, zeigt, das Leid wird einmal ein Ende haben. Er leidet und schafft eine Transformation, eine Umgestaltung des Menschen. Wie es zum Beispiel die Kirche dann aufgenommen hat in Menschen wie William Wilberforce, der Menschenwürde auch für Sklaven gefordert hat. Martin Luther King, Menschenrechte für Schwarze. Oder Mutter Teresa, Barmherzigkeit für die Entrechteten Indiens. Alles aus dieser Motivation heraus, dass Gott ein Gegenüber ist, der die Welt sich anders vorstellt. Letztendlich ist die Grundlage von Caritas und Diakonie unserer Krankenhäuser genau dieses Menschenbild, dass wir sagen, es muss anders sein und wir starten heute damit, mit Gott diese Welt anders zu gestalten. Und emotional das Mitleiden Gottes und die Zukunftsperspektive und vielleicht auch sogar die Möglichkeit, diese Welt mit zu gestalten. 5 Fragen. Kausal, theologisch, justizial, theologisch, emotional. Die verschiedenen Weltanschauungen geben verschiedene Antworten. Und Häkchen und Kreuz bedeutet an dieser Stelle eigentlich mehr, das wird in der Weltanschauung mitgedacht oder ist nicht Teil der Fragen. Und es ist immer eine Frage zwischen diesseits und jenseits. Die östliche Philosophie, der Islam und eigentlich auch der Materialismus oder Atheismus packen den Grund für das Leiden ins Jenseits und sagen, wir sind nicht schuld, wir erleiden es, das Universum oder was auch immer, die Götter sind so, wie sie sind. Das Judentum zieht es, ich sag mal 99%, ins Diesseits, lässt aber noch die Frage nach dem Leiden des Ungerechten offen, des Gerechten offen. Und das Christentum versucht, eine Balance zu finden zwischen Diesseits und den Fehlern, die wir machen, und der letztendlichen Verantwortung, die Gott für uns und für diese Welt behält, bis zum Schluss. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.